gerade ist eine Regenpause, deshalb nutze ich das zur Anmoderation vom nächsten Superfrom-Podcast. Ich habe einen tollen Gast. Maren ist auch so eine, die geht raus, ob es jetzt stürmt oder schneit, egal, Laufschuhe an und ab dafür. Über ihre Leukämie-Krankheit erzählt sie genauso offen wie über ihren Glauben an Gott und warum sie so begeistert von Social Media ist. Lasst es euch gefallen und lasst es euch gut gehen.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Und Rec-Knopf. Muss ich immer noch haben?
Ach so, ja, das weiß ich, weiß, das ist mir auch schon passiert.
Die zweite Aufnahme, ja. Die wird mit Sicherheit schlechter, ja. Viel schlechter als die ja. Erste.
Ja. Ne?
Also von daher.
Kenne ich.
Jetzt in der Weihnachts-Winterzeit gibt es für den Gast von Superfrom ein Geschenk, rot oder grau oder gar keins?
grau, auf jeden Fall.
Das habe ich gedacht. Und.
Das ist ja witzig.
Der guckt jetzt hier in die Kamera rein. Und sagt, ich gehöre jetzt Maren.
Hi.
Hi Maren.
Geil, den würde ja mein Opa lieben. Ne? Mein Opa fand ja immer sowas toll, was so kitschig war und geleuchtet hat.
Ja?
Ja.
Ich auch. Ich wurde schon von Kollegen belächelt, weil ja. Ich, wenn hier Adventszeit kommt, dann ja. Steht natürlich der Baum auf dem Tisch. Hier mit italienisches Geklimper.
Ja. Und hast du auch so, die sich so bewegen?
Ja, natürlich.
Ja,
na
ja, das
der Nikolaus.
Ja, ja, mein ja. Opa fand es auch immer. Der konnte davor
der sitzen, im Arsch und
konnte
dann
sich tot lachen dabei.
Ja,
so, ja, ja.
Ich auch.
Ja.
Ich finde es genau. Marvin, fangen wir an.
Ja, was muss ich hier machen? Muss ich das?
Gar nichts. Und ich habe hier mir einige Notizen gemacht. Und da steht drauf, dass ich schon vor einigen Jahren auf dich aufmerksam wurde. Bei Instagram.
Ja. Ja,
und jetzt pass auf, wo denn sonst, genau. Das eine war dein zauberhaftes Lächeln.
Das, ja.
Und die Nase. Mhm. Genau, da haben wir es schon. Das ist so cool, so spitzbübisch, frech und voller Tatendrang.
I know.
Das fiel mir auf und ich dachte, die Frau ist cool. Und zum anderen, du nennst dich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Flitzmarie.
Yes.
Oder Flitzmarie.
Nee, Flitzmarie.
Flitzmarie.
Ja. Ja.
Und du haust Kilometer runter, ich selber renne auch und deswegen sitzen wir heute hier da. Ich habe mir gedacht, nächste Woche interviewe ich einen Freund von mir, der ist Nachrichtensprecher und dann muss ich mal fragen, beim Mitteldeutschen Rundfunk, und dann muss ich mal fragen, ob das stimmt, diese Story, dass die Nachrichtensprecher unten die Jeans anhaben, während sie oben so fein rausgeputzt sind.
Ach so, ja.
Ja?
Ja, ich habe mal ein Bewerbungsgespräch tatsächlich so geführt mit einer Bluse an und einer Jogginghose unten. Also,
ja, und um geil. Das hier zu umgehen, dass uns die Leute nicht glauben,
also.
Dass wir hier super Waden sind und dass wir tatsächlich hier mit den Adidas und was hast du welche?
Ich habe Nikes.
Nikes.
Ja.
Wir werden nachher nämlich noch laufen.
Witzig.
Ja, und du nennst dich Flitzmarie, habe ich gesagt. Und ganz ehrlich, ohne Scheiß, seit ich Superfrom konzipiere und jetzt auch schon Gespräche führe, stehst du bei mir auf der Einladeliste ganz oben. Also herzlich willkommen, Maren Kaspers. Es ist soweit, du bist hier bei Superfrom und das ist echt der Hammer. Und jetzt habe ich die Frau hier mit dem tollen Lächeln und einem Läuferherz, und da werden wir drüber reden. Ich kriege das nicht hin, so wie du, aber das ist so cool. Wenn ich ein Emoji wäre,
ja.
Steht auf deiner Homepage,
ja.
Wäre ich ein Einhorn.
Wäre ich ein Einhorn, genau.
Ja, was ist ein Einhorn ist, wissen wir. Ne?
Ja.
Du hast weder rosa Haare, noch hast du
ein
grüne
Horn.
noch ein Horn, ja. Ne? Sondern warum ein Einhorn?
Also dieses Einhorn-Ding, das finde ich immer, benutze ich ganz gerne in Workshops. Ich bin ja mit einer Freundin von mir zusammen selbstständig. Wir haben auch einen eigenen Blog, Team HR, und wir machen Workshops für...
Den verlinken wir unten drunter, ob das jetzt Werbung ist oder nicht.
Genau, ja.
Der ist drunter verlinkt, hier, der könnte man
in der Bio, also
ja.
wie man das immer genau Genau. Und irgendwo. So, hier irgendwo. Genau. Ja, genau. Und wir machen Workshops für Unternehmen, erklären denen, was heißt eigentlich, was bedeutet Social Media, was ist das, was kann man damit machen. Und ich erkläre ganz gerne immer, Social Media ist ein bisschen sowas wie ein Einhorn. Alle kennen es irgendwie und alle kennen Geschichten darüber, aber niemand weiß so richtig, wie es geht und ob es das wirklich gibt so, und wie es funktioniert. Und ganz viele Menschen finden das toll und es hält sich seit ganz, ganz vielen Jahren. Aber es gibt es eigentlich nicht. Es ist eigentlich so ein Phänomen irgendwie. Es ist eine Geschichte, die erfunden wurde und die schon ganz lange Menschen begeistert und kleine Mädchenherzen begeistert. Und das finde ich toll. Ich finde das, was dahinter steckt, toll. Nämlich, dass etwas Erfundenes so viel Fantasie anregen kann. Und das gefällt mir.
Es ist echt so, sind so Wellen, ne?
Ja.
Weil jetzt muss ich natürlich als alter Mensch, also älterer Mensch hier sprechen. Es gab mal einen Film, der hieß Das letzte Einhorn und die Titelmelodie ist von America, sagt er wahrscheinlich gar nichts,
nee.
Horse with no name, das ist meine Generation, nee. Da sind wir abgefahren drauf. Und der Song heißt The Last Unicorn.
Ja.
Und ich wette mit dir, wenn du diesen Song anhörst, der gefällt dir.
Ja, muss ich nachher mache ich direkt.
Ja, der Last
Laufen Unicorn. Vielleicht.
Genau, nee, da rede ich mit dir.
Ja, okay, gut, also, ja, wenn wir reden können.
Also das ist, es ist tatsächlich so, es sind Wellen. Erklärst du dann das auch, wenn du auf diesen Schulungen bist, dass du gern ein Eichhorn-Emoji,
Einhorn-Emoji
wirst?
Ja, ich erkläre das gerne auch immer in dem Zusammenhang, dass ich sage, ich finde Social Media, also nein, anders. Social Media ist heute etwas, auf dem man quasi nur auffallen kann, wenn man viele gute Geschichten erzählt. Und da ist meine Brücke dann immer wieder zum Einhorn. Das Einhorn ist eine gute Geschichte, deswegen reden alle
super
drüber.
Ja.
Und genau, so was muss man eigentlich finden. So erkläre ich das immer. Also als Unternehmen musst du dein Einhorn finden, damit du irgendwie mit Leuten über dich reden. So. Und das ist deswegen, also ich finde das Einhorn deswegen toll. So, ich bin Fan von Geschichten.
Willkommen bei Superfromm.
Genau, ich bin das
keine,
mega.
Wir machen keine Fachvorträge hier über Social Media, sondern wir erzählen Geschichten.
Ja.
Und das ist auch meine Frage, die beiden Punkte, Laufen und Social Media. Erzähl mal eine Geschichte, wie du dazu gekommen bist.
Zu beidem.
Ja, logisch, wir haben ja Zeit. Die Speicherkarten sind noch leer. Ne?
Puh. Da habe ich mich selber ja noch nie gefragt, wie bin ich dazu gekommen. Also zum Laufen.
Gute Geschichten müssen auch gute Geschichten-Fragesteller haben.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine gute Frage.
Mhm.
Zum Laufen ist also tatsächlich, glaube ich, eine ganz witzige Geschichte, weil da bin ich vor ungefähr, muss ich jetzt mal überlegen, wie viele Jahre das her ist, 10 oder 11. Ich habe immer Sport.
Ich darf fragen, wie alt du bist?
Jetzt 30.
Okay. Also unter 20?
Mit unter 20 ungefähr. Bis dahin habe ich Sport immer total blöd gefunden. Also wenn man meine Familie fragt, so, meine Brüder sind ja super sportlich, meine Mama auch, meine Schwester geht so und ich auch geht so. Und dann habe ich aber eine Freundin gehabt, die wahnsinnig sportlich ist, immer noch und damals auch war. Und die hat mich dann einfach frecherweise für einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Wir hatten uns eigentlich...
Ach, gleich einen 10-Kilometer-Lauf.
Ja, wir hatten uns eigentlich auf 5 Kilometer geeinigt und als wir die Startunterlagen abgeholt haben, hat sie dann irgendwie rausgerückt, dass es dann doch 10 war.
Linke Bazille.
Und ich bin die 10 Kilometer mit ihr gelaufen. Das hat aber, also ich habe 90 Minuten dafür gebraucht.
Egal.
Mein
Freund
Letzte.
Sagt immer, egal, es sitzen zu viele auf dem Sofa, die nicht laufen.
Ja.
Ne? Das motiviert mich dann immer mit meinen 7er-Zeiten. Ne?
Ja, ja.
Okay.
Also das war
10 Kilometer, 90 Minuten.
90 Minuten, ich war auch wirklich die Letzte. Ich hatte auch den Mann mit dem Versorgungsfahrrad, der ist mit mir gefahren. Auch irgendwie. Also es war total, die haben sich auch alle gefreut. Irgendwann hatte ich so eine Traube an Menschen, die mich begleitet haben.
Und angefeuert wie bei Forrest Gump.
Ja, so bin ich ins Ziel gekommen. Und das war das erste Mal und das war mir damals also furchtbar unangenehm. Aber irgendwie war ich auch stolz, dass ich 10 Kilometer gelaufen bin, weil ich das vorher noch nie gelaufen hatte. Und dann habe ich angefangen, mein Papa ist dann also öfter auch hier an der Talsperre gelaufen und auch immer 10 Kilometer um die Genkel. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich laufe einfach mit. Und ja, dann hat das so angefangen, dass ich das immer ein bisschen gemacht habe.
Dann war
hab.
Er der Letzte mit dem Versorgungswagen.
Genau, also irgendwann habe ich gemerkt, so ich kann meinem Papa mithalten.
Mhm.
Und so richtig extrem, so wie jetzt, habe ich eigentlich erst angefangen, glaube ich, als ich angefangen habe zu arbeiten. Also nach dem Studium, als ich in den ersten Job gestartet bin und dann von Job zu Job, der immer stressiger wurde, bin ich auch immer mehr gelaufen, so bis jetzt zu meinen Hochzeiten gerade, weil ich merke, ich brauche das.
Was heißt Hochzeiten? Wie viel läufst du? Pro Woche oder pro Tag?
Ja, das ist, also ist mal ein bisschen schwierig. Jetzt gerade ist es ein bisschen weniger, jetzt ist irgendwie mehr los. Das heißt, es sind jetzt gerade so pro Woche vielleicht, also wenn ich 30 Kilometer pro Woche schaffe, bin ich jetzt zufrieden. Im Sommer sind es schon mal so 40, 50. Wenn es morgens früh hell ist und ich bin motiviert, morgens um 5 aufzustehen und dann schon mal zu laufen. So. Das bin ich im Winter nicht.
Definitiv. Vor allem, wenn man dann rausguckt. Ne?
Genau.
Und sich überlegt.
Und es ist so kalt auch irgendwie. Und abends, wenn man nach Hause kommt, ist dann auch dunkel. Und dann sind wir ja auch in der Stadt. Und dann ist auch irgendwie dann im Dunkeln nicht so schön. Ja.
Also die Geschichte zum Laufen, die haben wir jetzt. Und die Geschichte zu Social Media, wie ging das?
Ja, das ist ganz witzig. Da weiß ich auch gar nicht, wie ich da so richtig reingerutscht bin. Ich habe irgendwann, nicht irgendwann so ein Interesse gehabt daran. Also als ich mich das erste Mal irgendwie mit Social Media beschäftigt habe, so, das war die Zeit von StudiVZ.
Oh,
und
es war noch vor dem Laufen, oder?
Wer kennt wen und so, ja, genau. Da waren diese Netzwerke so und dann kam Facebook und Facebook habe ich kennengelernt, weil ich öfter auch auf Teen Street und so unterwegs war, also so internationale Kongresse oder Konferenzen und viele Leute, die ich da kennengelernt habe, kamen halt aus anderen Ländern und dann hat man sich meistens dann über Facebook vernetzt, aber so richtig aktiv, so richtig toll fand ich das, glaube ich, nicht. Habe ich letztens mal gemacht. Ich habe mal so runtergescrollt bis zu meinen ersten Facebook-Einträgen vor vielen Jahren. Das war auch ganz witzig. Irgendwie damals hat man ja dann nur so Sätze irgendwie gepostet. Sowas wie, Maren ist gerade auf dem Weg zur Apotheke. Wo man sich heute so fragt, so wer, warum? Ohne Bild, ohne Video, also nichts, keine Geschichte dahinter. Irgendwie ganz komisch. Aber dann war ich, glaube ich, so ein bisschen auf Berufsfindungssuche. Also ich habe studiert und während dem Studium war mir schon klar, dass, also Studium mache ich nur für einen Abschluss, weil ich eigentlich ein Volontariat machen wollte bei der Zeitung. Und als ich den Abschluss dann hatte, war mir klar, ich gehe auf keinen Fall zur Zeitung, das ist mir zu offline. Und
ach, das war schon ein Grund?
Ja, das war schon so, das ist mir einfach zu langsam, weil es halt nicht, also ich habe ja schon beobachtet, dass es Kollegen gab, die so Online-Magazine gemacht haben und so. Ich war mir aber noch nicht so ganz darüber klar, was das für mich bedeutet und dann habe ich in einer PR-Agentur ein Volontariat gemacht, weil ich da alles machen konnte, also PR und online. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich online spannend finde, weil da habe ich das erste Mal, dann bin ich in Berührung gekommen mit, ein Unternehmen hat eine Facebook-Seite und die muss betreut werden und das fand ich cool. Das fand ich so cool, dass ich dann nach dem Volontariat gesagt habe, hier bleibe ich nicht, ich gehe irgendwo hin, wo ich Social Media machen kann.
Das war so die Initialzündung.
Ja, genau. Ah, okay. Ja, da habe ich gesagt, PR auf keinen Fall. Also diese Kaltakquise-Anrufe und so, das war gar nichts für mich, überhaupt nicht. Bis heute finde ich Telefonieren total furchtbar. Ich sage immer, schreib mich an, Slack mich an, Twitter mich an, alles gut, aber anrufen bitte nicht.
Ja. Wieder zu zweit. Genau. Habe ich heute eine E-Mail bekommen, kann man dich eigentlich auch telefonisch erreichen? Ja. Nein.
Nein, bitte nicht. Also mein Telefon ist nicht
WhatsApp, Instagram, nicht anrufbar. Twitter und
ja,
dann.
Ja, genau. Deswegen habe ich damals auch gedacht, cool, Social Media machen und das den ganzen Tag, das wäre ja der Hammer. Und dann habe ich viel Glück gehabt, weil mich bei Rewe eine sehr nette Frau eingestellt hat, die dann meine Teamleiterin war und mir die Chance gegeben hat, da reinzuwachsen in den Job.
Was hast du da gemacht?
Ich habe am Anfang, also mein Job war quasi die Facebook-Seite Rewe Karriere zu betreuen. Also Rewe Karriere ist die Seite für die Arbeitgeberseite von Rewe, wo es sich halt um, also Rewe als Arbeitgeber dreht und die Zielgruppe sind dann Azubis, Fachkräfte und aber auch potenzielle Bewerber, genau. Und damit habe ich angefangen und da habe ich meine wirkliche Liebe zu Social Media dann quasi entdeckt, weil ich habe ganz schnell gemerkt, boah, Facebook ist gar nicht alles und Rewe hat wahnsinnig viele Azubis und ich habe dann gemerkt, um die zu erreichen, müssen wir auch noch andere Sachen machen und dann haben wir mit Snapchat angefangen, weil Snapchat gerade zu dem Zeitpunkt so bekannt wurde und wir gemerkt haben, unsere Azubis sind auf Snapchat. Und
das hat mich nie angefixt, Snapchat.
Oh,
nie,
ich fand es mal toll.
Nie. Na gut,
ja.
Älterer Mensch, aber...
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich...
Es ist doch schon wieder out, oder?
Ja, also was heißt out? Ich glaube...
Also auf dem absteigenden Ast, sagen wir es mal so, oder?
Das sehe ich jetzt falsch. Ja, das sagen immer viele und ich tendiere manchmal auch dazu, das zu glauben. Und dann sitze ich wieder neben jüngeren Leuten, wie zum Beispiel meiner kleinen Cousine, meinem Cousin, Und die nutzen das noch. Die nutzen das aber vorrangig eigentlich eher als Messenger. Also die schreiben tatsächlich noch viel.
Wer nutzt denn Facebook heute noch?
Facebook nutzen auch noch viele Menschen. So. Also viele sagen ja immer, Facebook ist tot. Glaube ich gar nicht, ehrlich nicht. Ich glaube, es ist ja...
Also, sagt Gary Vaynerchuk auch.
Ja, also ich...
Gary Vee kennst du, oder?
Ja, kenne ich, ja. Ich glaube, Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, die sagen, dass Facebook tot ist, weil sie sich selber vielleicht nicht mehr dafür interessieren. Mhm. Aber immer noch hat Deutschland, in Deutschland 32 Millionen Menschen sind es, glaube ich, stand aktuell.
32 Millionen?
32 Millionen,
das
immer noch.
Das ist echt nichts.
Und das ist immer noch das Größte, so, was Netzwerk, was wir haben. Es ist halt einfach nur überfrachtet mittlerweile. So. Und deswegen ist natürlich die Aufmerksamkeit, die man dem Netzwerk gibt, heute nicht mehr so groß wie früher. So, weil man hat jetzt ja auch Instagram und Jodel und YouTube und Twitter und alles andere. Deswegen verteilt sich die Aufmerksamkeit eher anders, glaube ich.
Und du schulst jetzt Menschen, Firmen, die was sagen, wir haben den Zug verpasst oder wir müssen auch oder, weil du sagtest ja, du bist, ja. Du hast eine eigene Homepage und Blog und Firma und wer bucht dich?
Ja, das sind meistens nette Menschen, wie vor kurzem zum Beispiel hat mich jemand angerufen, ein ganz, ganz toller Mann. Und er hat zum Beispiel gesagt, unsere Unternehmen sind alle sehr, sehr offline. Komm doch bitte mal zu uns und erzähl denen mal, wie man sich als Unternehmen attraktiv in sozialen Netzwerken präsentieren kann. Vor allem mit Hinblick auf das Thema Fachkräftemangel. Also wieso ist Social Media für mich wichtig, wenn ich morgen noch Bewerber haben möchte? Und wie muss ich mich präsentieren, damit ich überhaupt wahrgenommen werde? Und
das heißt, die kommen auf dich zu, weil sie checken, wir haben hier, ich sag mal vorsichtig, wir sehen den Zug noch, aber wir müssen uns beeilen, dass wir aufspringen.
Genau, meistens ist es so, ja, genau.
Und wie gehst du damit um? Du lebst ja quasi in einer zwei, naja, Klassenwelt ist falsch, aber das sind die einen, die sagen, den Scheiß brauche ich nicht. Die begegnen mir oft. Da denke ich, meine Fängt. Güte, ja. meine Güte. ja. Und die anderen, die sind so dermaßen affin und die gucken gar nicht mehr, die gucken gar Foto. Die gucken gar nicht mehr hoch. Also das ist der Unterschied. Ja. Und dann haben die einen Angst ohne Ende und die anderen, die wollen nur noch Influencer sein.
Ja.
Quasi. Ne? Die, also, wie gehst du damit um? Das ist ja verrückt eigentlich.
Ja, es ist wirklich total verrückt. Ich versuche auch immer so ein Mittelmaß zu sein eigentlich. Also ich hoffe immer, dass ich nicht so... Ich hab natürlich immer mein... Also ich bin auch jemand, ich habe auch immer mein Handy da liegen. Und ich bin auch jemand von denen, die am Tag quasi den Feed ihres Netzwerks immer auswendig kennen am Ende des Tages. Weil sie, so bin ich halt. Aber ich kann auch... Ich kann auch mal abschalten. So. Also das ist das, was ich versuche, so ein Mittelding zu sein.
Damit wenn du morgens so aufwachst, was ist dein erster Griff?
Mein erster Griff ist immer das Handy, weil da ist mein...
Dein Wecker-Klingel. Gute Entschuldigung.
Ja.
Und welche App öffnest du als erstes? Wir kommen gleich zu dem spannenden Thema wieder zurück hier mit Influencer und Nicht-Influencer und Leute, die sagen, das ist Quatsch. Trotzdem, welche App öffnest du als erstes?
Ich glaube, tatsächlich ist es die Wetter-App, weil ich morgen, also weil ich aktuell, wenn ich zur Arbeit fahre, muss ich zur Bahn und ich fahre mit dem Fahrrad.
Ich dachte Instagram.
nee, tatsächlich. Verwendet. Instagram mache ich erst in der Bahn auf, weil ich dann Zeit habe und weil ich dann quasi 40 Minuten mit der Bahn fahre und dann checke ich erstmal alle Streams quasi, wenn ich in der Bahn sitze. Aber das Erste, was ich morgens mache, ist, also ich gucke erstmal, was ist so reingekommen und meistens gucke ich auch aber erstmal danach im Wetter, weil ich dann wissen muss, was ich anziehe. So.
Also wieder zurück zum eigentlichen Thema. Wir hüpfen, das ist gut.
Ja, alles gut. Kann man ja zum Glück alles schneiden. Ne?
Da wird nichts geschnitten. hier wird Marin und Tommy kommen pur rüber. Influencer-mäßig, Influencer kommt noch extra das Thema, aber was sagst du Leuten, die sagen, so einen Scheiß brauche ich nicht? Als Mensch, der eigentlich an seiner Umwelt interessiert sein sollte oder der qua Amt auch...
Ja, als Unternehmen oder
ja, genau.
als Mitarbeiter von Unternehmen. Ja, was sage ich denen? Also ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Motto oder so, was ich denen sage. Ich habe immer so ein kleines Repertoire an Beispielen von Unternehmen, die es zum Beispiel sehr gut machen. Und dann zeige ich immer, was die gut machen und warum das gut funktioniert.
Mit welchem Ergebnis?
Und mit was dabei rauskommt. Und
hast du sie, oder?
Ja, meistens mit dem, was mich daran begeistert, passiert es sehr selten, dass die Leute danach noch sagen, nee, das interessiert mich nicht. So, also was ich auch gerne mache, und ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir, mich interessieren alle Netzwerke, und ich gebe auch gerne immer einen Abriss über alle Netzwerke. Social Media insgesamt so hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren enorm verändert, auch wie man es benutzen muss. Ich glaube, früher, also zu den Anfangszeiten von Facebook, war es für Unternehmen zum Beispiel viel, viel einfacher, da bekannt zu werden, weil es war einfach viel weniger los auf dem Marktplatz. Heute ist Social Media total voll, und deswegen, das erzähle ich, also sage ich auch immer wieder, Mensch, ihr müsst immer wieder euch in Erinnerung rufen, dass soziale Netzwerke Netzwerke heißen, weil es vom Netzwerk kommt und weil man nicht einfach davon ausgehen kann, dass man sagt, oh, ich poste was und dann geht es viral, so, sondern ich muss halt so clever sein und verstehen, wie kann ich jetzt die Kontakte, die ich habe, auch als Unternehmen, so clever nutzen, damit mein Post eine größere Reichweite bekommt. Weil ich der Meinung bin, das Netzwerk in soziale Netzwerke ist das, was wir jetzt brauchen aktuell, um aufzufallen. So, das zeigt zum Beispiel LinkedIn ganz toll. Also das finde ich an LinkedIn ganz toll. Ich habe vor kurzem eine Zeitung gelesen, Brand 1, glaube ich. Die beschäftigte sich mit dem Thema neue Arbeit. Und deswegen habe ich sie gekauft, weil ich sie so interessant fand. Dann habe ich das Intro gelesen, und in dem Intro standen so total behämmerte Klischees über unsere Generation, so dass wir irgendwie lieber Sabbaticals machen als arbeiten und keine Ahnung. Also alle möglichen Klischees, habe ich mich aufgeregt. Habe das fotografiert, habe das auf LinkedIn gestellt, habe meine Meinung dazu geschrieben, habe Brand 1 und die Chefredakteurin, die das geschrieben hat, verlinkt. Und ich habe auf LinkedIn, also ich bin jetzt nicht kein Rieseninfluencer, ich habe irgendwie 400 Kontakte oder so, das ist nicht wahnsinnig viel. Aber innerhalb von einer Woche hatte der Post irgendwie, also der Beitrag, den ich geschrieben habe, über 2000 Ansichten. So. Weil so funktioniert LinkedIn, man verlinkt jemanden anderes und dann kommentiert es vielleicht nochmal jemand, und der das kommentiert hat, in dessen Netzwerk wird es dann auch verbreitet, und es geht dann halt so schnell über diesen Netzwerkgedanken. Und das finde ich daran so klasse, und da muss man, glaube ich, stärker auch im Hirnschmalz reinstecken. Wie kann ich mein Netzwerk clever nutzen?
Ja, einerseits Hirnschmalz für solche Fragen und dann die Antwort finden, aber andererseits auch, und da sind wir beim Thema Influencer, gerade in der jungen Generation steht der Influencer für Kohle ohne Ende und traumhafte Bilder und Shoppen ohne Ende und Geschenke aufpacken, und ich mache ein bisschen Unboxing und ich gehe zu den angesagten Hotspots und lasse mich dort fotografieren. Ist ja Quatsch.
Ja.
Wenn man sich damit auseinandersetzt, welche Arbeit die Leute reinstecken, dann muss man ja sagen, das ist ja ein Knochenjob ohne Ende, und es ist nicht selten so, dass die Leute nach einer gewissen Zeit ausbrennen.
Ja.
Also das sage ich jetzt weder mit einem erhobenen Zeigefinger, noch gucke ich von oben herab, sondern das ist einfach beobachtend.
Ja.
Und ich bin traurig drüber. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, die Influencer werden wollen, haben keine Ahnung. Was sagst du denn denen?
Ich glaube, meine Altersgruppe ist nicht so, dass sie jetzt noch sagt, sie möchte Influencer werden. Ich habe klar mal wieder den einen oder anderen, der das schon eher, der so sagt, ich habe hier was erfunden oder ich habe hier ein Business und was kann ich machen, damit ich bekannter werde, so. Und ab und an auch mal irgendwie jemanden, der sagt, oh, ich will jetzt auf Instagram, ich habe jetzt hier mein Pferd auf Instagram, hat jetzt ein eigenes Profil, weil es kann ja nicht sein, dass andere Influencer Sachen geschenkt bekommen und mein Pferd kriegt nichts kostenlos, so. Und das passiert wirklich, ne?
Ja,
also,
klar.
Habe auch also viele Freunde, die haben ihre Hunde auf Instagram und so. Und da passieren auch lustige Sachen. Also ich hab Freunde, die haben sich irgendwie mal gebettelt mit ihren Hunden, wer irgendwie wird schneller bekannt. Und bei einem kam dann mal der WDR auf den Feed, wurde aufmerksam und hat dann ein Video gedreht über den Hund. Also da passieren auch wirklich lustige Sachen. Aber so richtig so dieses, da möchte jemand Influencer werden, da würde ich, glaube ich, eher mich selber dann auch irgendwie so nehmen, weil ich von mir zum Beispiel auch sage, ich mache das ja, weil ich will sichtbar sein, ne? Und mir ist auch wichtig mit allem, was ich mache. Also ich mache ja nicht nur meine Team-HR-Blog-Sache, sondern ich habe ja auch noch einen richtigen Job, den ich mache. mit allem, was ich mache, auch in sozialen Netzwerken, ich will bekannt sein. So, das ist, also ich sag das auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, warum ich so viel mache und so viel arbeite, auch oft. Ich möchte das gerne und ich mehr wird auch öfter die Frage gestellt, warum möchtest du das, warum ist dir das erfolgreich sein und das Bekanntsein so wichtig? Und für mich ist das einfach was mit etwas Bewirken zu tun hat irgendwie. Also ich bin der Meinung, wenn ich einen bestimmten Grad an Bekanntheit habe, dann kann ich auch Dinge sagen und die werden gehört. Und das ist ja für mich zum Beispiel, finde ich immer gut, wenn ich kann verstehen, es gibt auch Leute, die ich kenne aus meinem Bloggerkreis, die das sagen, ich möchte, mein Ziel ist, der bekannteste so und so Blogger in Deutschland zu werden, weil ich habe Dinge zu sagen. Und die arbeiten dann daran, bekannt zu werden.
Ist ja nicht falsch.
Und das finde ich, ja, und genau, und sowas finde ich gut. Das ist ja auch eine Art von Influencer. So. Diese andere Art von Influencer, ja, ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Es gibt sicherlich viele, die da viel Arbeit reinstecken. Ich habe auch mit welchen zusammengearbeitet, die sind sehr erfolgreich und ich weiß, dass, was die da reinstecken, nämlich nicht mehr so viel.
Sondern?
Die haben halt ihre Leute, die dann da für sie arbeiten.
Ja, das muss man ja sagen. So, dass, ne? Weil das denkt man ja nicht. Warum ja. Stehen die jetzt plötzlich allein vor der Kamera? Wer fotografiert denn da?
Genau.
Wir hatten da vorher geschminkt. Wer beherrschen Photoshop? Ja. Die wischt oder der bestimmt nicht.
Ja. Aber was ich genial finde, und da habe ich gestern auch nochmal, ich glaube, ich habe einen Podcast dazu gehört gestern. Was ich genial finde an diesem Influencer-Ding ist, dass es uns aktuell zeigt, dass es überhaupt nicht mehr wichtig ist, was man gelernt hat. Dass es überhaupt nicht mehr wichtig ist, was man für einen Schulabschluss gemacht hat und was man studiert hat. Das finde ich auch so genial, weil das, was ich mir angeeignet habe, habe ich alles nicht in der Schule gelernt. Ich habe es auch nicht studiert. Ich habe mir alles beigebracht. Ich habe mir SEO beigebracht. Ich habe mir alle sozialen Netzwerke beigebracht. Ich habe keinen Facebook-Abschluss und ich habe auch keinen Instagram-Abschluss.
Auch nicht.
Also nichts davon irgendwie, sondern es ist alles, was ich jetzt kann, habe ich mir selber beigebracht. Und ich finde, das ist halt für... Das weicht irgendwie so viel auf mittlerweile, weil dieses, man muss unbedingt einen guten Schulabschluss haben und einen guten Abschluss haben, um irgendwas zu erreichen, gibt es in dem Bereich irgendwie nicht mehr. Ich finde, das zeigt so stark, dass man sich so vieles selber beibringen kann und das finde ich auch auf der anderen Seite irgendwie wieder schön, weil es eine ermutigende Sache ist für all diejenigen, die jetzt groß werden. So.
Red Light. Ja, wenn ich mit den Leuten, ich treffe auch solche Leute und da kommt nie durch, dass dahinter echt viel Arbeit steckt. Ne? Und das hört sich zwar alles toll an, also ich erkläre es gleich, was du sagst hier, man braucht keinen Abschluss und so weiter, aber das heißt ja nicht, brauchst du ein Papier oder irgendwas? Ja,
ich glaube, das geht schon so einfach mit.
Okay.
Das sind ja Laufzeit.
Ich habe auch noch.
In der Sportsam.
Deswegen haben wir sie an.
Ja, genau.
Das passt schon. Es wird ja immer nur das Ergebnis gesehen und nie der Aufwand. Wenn du sagst, ich habe keinen Abschluss in Facebook, ist es ja gut, du musst es in der Schule erst nicht lernen, aber du musst es dir...
Man muss es sich beibringen.
Du musst es nebenher noch machen, neben deinem Job, neben deinem Studium.
Ja.
Und das ist ja noch viel mehr Arbeit als vorher.
Ja, und also das ist wahnsinnig viel mehr Arbeit. Ich finde es aber trotzdem genial, weil diejenigen, die es schaffen, die das tatsächlich schaffen... Die muss man, finde ich, auch nicht belächeln und die also eine riesen Reichweite haben, die muss man, finde ich, nicht belächeln, weil die haben etwas geschafft, was, glaube ich, viele andere Menschen im Alter meines Vaters oder so nicht geschafft haben. Die haben sich nämlich in sehr jungen Jahren etwas beigebracht und sind damit wahnsinnig erfolgreich geworden. So. Und ich gehe davon aus, das hat denen kein anderer erzählt, wie es geht, sondern das haben die selber irgendwie geschafft. Und ja, das also ist schon faszinierend. So. Es ist wahnsinnig...
Wie sieht denn so ein Tagesablauf von der Marin aus, von der Flitzmarie, wenn du so viel machst und tust und morgens um 5 klingelt der Wecker oder was hast du gesagt?
Ja, nee, momentan nicht, momentan ist Winter, okay. Ist das nicht so.
Kommt also nicht am Sonntag, sondern unter der Woche.
Ja, ja, es ist immer ganz unterschiedlich irgendwie, also kommt immer ganz drauf an, was irgendwie an dem Tag so ansteht. Grundsätzlich, also ich eben... Ich bin ja fest angestellt, da bin ich 80% und die restliche Zeit verbringe ich meistens mit dem, was ich nebenher mache. Das heißt, ein Tag kann entweder A so aussehen, dass ich einfach morgens aufstehe, meinen Rucksack packe, zur Bahn fahre mit dem Fahrrad und dann quasi ins Office gehe und im Office dann die Dinge tue, die ich so den ganzen Tag tue, also auch Social Media. Also ich beschäftige mich da dann damit, was für Content brauchen wir für unsere Kanäle, wie können wir unsere Kanäle noch verbessern und produziere halt dann auch viel, also viel Kreatives. Und der Tag kann aber auch anders aussehen, der kann aber auch so, also kann auch so aussehen, dass ich irgendwo gebucht bin bei einem Unternehmen oder für einen Workshop und dann sitze ich dann relativ schnell im Auto, fahre dann zu einem Unternehmen, gebe da einen Workshop, der immer anders aussieht, je nachdem wie die Leute so drauf sind und ja, fahre dann entweder noch ins Büro oder nach Hause und meistens stehen dann meine Laufschuhe vor der Tür.
Und schreien und fordern dich auf. Kaspers, aber ganz schnell genau. Hier. Ganz, ja, ganz
Kamerad
schnell.
Kamerad Kaspers.
Und du guckst, wo irgendwo der Schweinehund hängt.
Genau.
Und dich daran hindern möchte, nicht in die Laufschuhe zu steigen,
ja,
oder?
Ja, doch. Also ich, also jetzt gerade im Winter habe ich schon manchmal nicht so viel Lust. Aber ich versuche das schon mir immer, also unter der Woche versuche ich mir schon so 2-3 Abende freizuhalten, weil ich das auch für mich brauche. Also ich, gerade dadurch, dass ich auch so viel in diesen Netzwerken unterwegs bin, merke ich, dass ich diese Zeit für mich auch brauche, in der ich dann nicht von irgendwelchen Nachrichten quasi gezwungen werde, über Dinge nachzudenken oder zu antworten, sondern in der ich halt einfach mich nur auf mich konzentriere und dann einen Podcast höre, den ich gerade spannend finde. Also es ist halt einfach Zeit für mich. Mhm. Oder ich höre irgendein Buch oder Musik, so einfach Zeit für mich zum Runterkommen.
Serie, guckst du an?
Netflix, meinst du? Mhm. Ja, also es ist immer so zeitweise. Ich bin halt ein ungeduldiger Mensch und Serien werden mir dann schnell langweilig irgendwie.
Spulst du dann auch vor?
Ja, ich bin jemand, der guckt dann eher www.serienjunkie.de und dann lese ich mir durch, was in der nächsten Folge passiert.
Ach, so machst du das. Ich spule immer vor.
Boah, das ist also, ich weiß nicht.
Wenn sie von der Handlung weggehen, weißt du?
Ja, also,
So die B-Roll.
Ja,
ja. Ja, wenn sie dann da rumturnen, das ist interessiert. Und welche Serie guckst du gerne an? Oder gibt es keine?
Ja, es geht. Also gerade gucke ich jetzt, Young Sheldon habe ich jetzt gerade geguckt, irgendwie ein bisschen auf Netflix, von Sheldon Cooper. Aber sonst jetzt gerade irgendwie nicht so viel. Ich war mal total addicted mit 24 irgendwie. Jack Bauer finde ich mega.
Ne? Das ist, den muss man auch angucken.
Hammer auch Designated Survivor. Also als das nochmal jetzt kam, irgendwie so. Die erste Staffel.
Die erste Staffel super oder
der Rest? Der Rest war dann so, da habe ich auch das Interesse verloren wieder.
Willkommen im Club.
Wie das immer so ist irgendwie.
Ja.
Aber auch mal halt so andere Sachen, ne? Also Pretty Little Liars zum Beispiel, ich bin ein Mädchen, ne? So habe ich auch natürlich geguckt irgendwie, aber ich bin auch so ein, es lachen immer viele Leute darüber, ich gucke zum Beispiel auch, also es läuft, wenn ich arbeite im Büro, auf meinem anderen Bildschirm, ich habe immer Kopfhörer auf, also wenn ich kreativ sein muss, ich muss immer was hören. Ich habe auch immer Kopfhörer auf, es läuft immer irgendwas, eine Serie oder ein Podcast, also es ist noch nicht mal so, dass ich unbedingt immer hingucke, aber ich brauche das, den Geräuschpegel. So. Ich kann das nicht ab, wenn einer neben mir ist, mein Kollege. Ich kann es auch nicht ab, wenn einer telefoniert. Aber ich muss dann halt trotzdem so eine Geräuschkulisse haben, eine regelmäßige, wie eine Serie, die durchläuft. So, das habe ich auf der Arbeit zum Beispiel. Da weiß ich auch am Ende nicht mehr, was da passiert ist. Aber ich habe halt dieses beruhigende Durchlaufen irgendwie.
Ich dachte, jetzt Klappe halten, okay. Kollege hier.
Nee, jetzt ist er aus. Auch.
Ja.
Aber das kann ich auch nicht immer. Also es gibt so Phasen, da kann ich das gut. Und dann gibt auch wieder Phasen, da habe ich gar keinen Bock auf Serien. So. Da lese ich halt mehr. Jetzt habe ich gerade wieder so eine Ich-lese-viel-Phase. Guck ich dann
die Lesephase kommt am Schluss.
Ja, ja.
Die habe ich hier noch stehen. Aber ich kenne das. Und wenn man dich so hört, du bist ja wirklich, wie ich schon anfangs sagte, die Powerfrau schlechthin.
Mhm.
Und jetzt machen wir einen ganzen heftigen Turnaround. Es gab die Zeit, in der man nicht wusste, wohin läuft's mit dir. Also gesundheitstechnisch, lebenstechnisch. Und wie ich am Anfang sagte, mich interessieren überhaupt keine Fakten im Sinne von, wir machen jetzt einen Lebensvortrag oder einen Social Media Vortrag, sondern das sind ja Geschichten, die du erzählst. Kannst du auch über die Krankheitsgeschichte sprechen? Du bist 30 und jetzt muss ich
26
raten.
26 Jahre.
Du warst 4?
Ja.
Kannst du da
uns mal... Ich habe gerade noch drüber gesprochen, also ich war gerade kurz bei meinen Eltern, haben wir noch gerade drüber gesprochen, das war am 21. Januar 1993, am Geburtstag von meiner Mama. Meine Mama wurde 30. Ich bin gerade 30 geworden.
21. Januar 93, okay.
Genau. Da wurde meine Mama 30 und ich bin gerade 30 geworden, deswegen ist das gerade so ein Ding, wo wir auch drüber reden. So, es war der 30. Geburtstag von meiner Mama, als diese Diagnose kam.
Die da hieß?
Die da hieß Leukämie oder auch ALL, wie man das fachmännisch dann irgendwie nennt. Akute, lymphomanisch, weiß ich auch nicht mehr. Ich kann es auch nicht sagen, wie es heißt. Genau, das war mit 4. Ich weiß aber auch das meiste, was ich so weiß, eigentlich nur, weil es mir erzählt wird.
Weil du Fotos hast und wo dann dir vorgaukeln, das ist deine Erinnerung.
Genau, und weil meine Mama Tagebuch geschrieben hat, relativ ausführlich. Und manchmal schickt sie mir dann halt, wenn sie das gerade liest, so, dann schickt sie mir Einträge. Und dann gibt es immer wieder so Fetzen, an die ich mich erinnere. Aber dann weiß ich auch nicht, erinnere ich mich daran, weil mir hat das schon ganz oft jemand erzählt. Es gibt immer, also jedes Familienmitglied hat so einen Klassiker. Meine Oma hat so eine Geschichte, die sie mir jedes Mal neu erzählt. Meine Mama hat eine Geschichte, die sie mir jedes Mal neu erzählt.
Über diese Krankheitszeit.
Über diese Zeit. Ich glaube, jeder hat so seine persönlichen, das merke ich, also wenn man darüber spricht, vor allem meine Oma und meine Mama, so ihre persönlichen Geschichten. Und mein Opa zum Teil auch, wenn er sich gerade daran erinnert, die sie an diese Zeit haben, so Momente, so Momentaufnahmen, die sie, glaube ich, nicht vergessen. Und da weiß ich dann manchmal nicht, kann ich mich daran erinnern oder weiß ich das nur, weil es mir halt immer wieder neu erzählt wird. Sowas wie mein Opa zum Beispiel sagt, er hat mich mal, mein Opa war selten, also nicht so oft da, weil mein Opa hat damals gearbeitet viel in China und war halt viel nicht da. Deswegen konnte aber meine Oma zum Beispiel sehr oft bei mir sein. Und wenn mein Opa mich dann besucht hat, das weiß ich zum Beispiel noch, ich habe mich immer wahnsinnig gefreut, weil Opa immer Geschenke mitgebracht hat. Das fand ich immer toll.
Aus China?
Insgesamt einfach.
Generell.
Und Opa erzählt immer diese Geschichte, wie er mich einmal besucht hat und ich hätte ihn angeguckt und hätte gesagt, das war glaube ich ein schlechter Tag, ich habe gesagt, Opa, warum macht ihr das mit mir? So, und das, wenn er das heute erzählt, merkt man immer noch, dass er das irgendwie, dass ihn das damals sehr getroffen hat. So. Meine Oma erzählt zum Beispiel immer die Geschichte, wie damals mir die Haare ausgefallen sind, so langsam nach und nach. Und mein Papa war auch nicht so oft bei mir, der hat ja in der Zeit auch für den Steuerberater lernen müssen. Ist dann irgendwann mal da gewesen und da lagen dann schon viele Haare auf meinem Kopfkissen und meine Oma hat die immer so weggesammelt, aber irgendwie lagen dann noch welche da und mein Papa konnte das nicht sehen, weil der konnte das, glaube ich, nicht, also dieses...
Nicht ertragen,
oder? Nicht ertragen, dass die Haare irgendwie weg sind und dann hat er irgendwie meine Oma ein bisschen angeschimpft oder gesagt, mach doch mal die Haare da weg jetzt, so, ne, weil er das irgendwie nicht sehen konnte. Das sind so Sachen, die erzählt man mir immer wieder, die weiß ich halt natürlich. Aber was ich so erinnere selber, ist eigentlich nichts Schlimmes, ne? Also ich erinnere wohl oft dieses, es gab eine ganz schlimme Sache, die mit mir gemacht haben, diese Rückenmarkspunktion. Und das ist, glaube ich, das einzige Schlimme, was ich immer noch erinnere und was mich zum Beispiel heute, ich gehe nicht gern zum Arzt, ich mag Ärzte nicht und ich finde Spritzen ganz furchtbar. Jede Art von Arzt ist bei mir irgendwie mit Angst verbunden.
Klar.
Und diese Rückenmarkspunktion ist halt einfach so eine, das ist, man sitzt halt quasi mit gebeugtem, also meistens relativ entkleidet, mit gebeugtem
Katzenbuckel.
Rücken, Katzenbuckel, genau. Ja, man muss einen Katzenbuckel machen. Sitzt man da auf diesem Tisch und dann machen die das hinten am Rücken und das kann man nicht sehen. Es tut A weh. Ich glaube, das Schlimmste ist, ich erinnere mich nicht an den Schmerz, ich erinnere mich nur daran, dass es so schlimm ist, dass man nicht sieht, was hinter einem passiert. Und deswegen bin ich zum Beispiel, glaube ich, heute ein Kontrollfreak, ne? Weil ich kann ganz schwer Kontrolle abgeben. So, ich muss alles kontrollieren. Ich bin total schlechter Beifahrer im Auto. Ich kann überhaupt nicht, also fliegen finde ich überhaupt nicht gut, weil das macht jemand anderes. Mir fällt das sehr schwer. Ich kann zum Beispiel Tandem fahren, kann ich gar nicht, ne? Also wenn ich nicht vorne bin, so solche Sachen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die mich dazu so gebracht hat, dass ich das gar nicht kann mit diesem, ich habe keine Kontrolle darüber. Und was ich auch nicht leiden kann, das führe ich auch ein bisschen darauf zurück, ich kann hintenrum nicht leiden. Also ich bin jemand, der trägt sein Herz auf der Zunge und ich sage direkt, wenn ich jemanden nicht mag, und derjenige weiß das meistens dann auch, ich sage, wenn ich ein Problem mit jemandem habe oder mit irgendwas, ich sage aber auch das Gegenteil, also wenn ich was gut finde. Und was ich nicht leiden kann, ist, wenn Menschen nicht so sind. Also wenn Menschen, wenn ich den Eindruck habe, Menschen sind eher so
Link.
Und ich brauche das Direkte und ich brauche das auch face-to-face. Und nicht hintenrum. So, das kann ich halt einfach gar nicht. Das führe ich halt ganz gerne oft auch irgendwie darauf zurück, dass ich das nicht mag. Dieses, ja, wenn ich nicht weiß, was da vorgeht irgendwie.
Wie lange ging die Krankheit? Also es ist ja eine Krankheit, die wird sie diagnostiziert, unterschwellig auch transportiert. Das war's jetzt.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass es eine Heilungschance von, sagen wir mal, 75% gibt, sondern eher 10.
Ja, ich glaube, das war früher so. Also nein, heute wahrscheinlich immer noch, ist immer noch eine schlimme Krankheit. Aber ich glaube, früher waren die Heilungschancen schlechter als heute. Ich glaube, heute ist es enorm besser geworden, vor allem für Kinder. Ich kann die Prozentzahlen nicht sagen, wie das früher war und wie das heute ist. Ich weiß nur, dass damals irgendwie die Freunde, die ich hatte, alle gestorben sind, bis auf einen, da hat mein Papa mir gerade noch von seiner Mutter Grüße ausgerichtet, der war genauso alt wie ich, wird jetzt auch 30. Das weiß ich noch. Das ist aber auch der Einzige, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube, alle anderen sind in der Zeit irgendwie auch in der Behandlungszeit danach irgendwie dann gestorben. Ich glaube, ich bin damals im Januar ins Krankenhaus gekommen und das war dann schon aber auch irgendwie höchste Eisenbahn, weil ich war vorher schon krank und es wurde erst eine Lungenentzündung diagnostiziert. Es wurde nicht besser und ich kann mich noch, also ich weiß, meine Mama erzählt immer die Geschichte, sie glaubte nicht an Lungenentzündung. Meine Mama war von vornherein mit Leukämie quasi überzeugt und hat irgendwann in den Losungen, glaube ich, den Vers gelesen. Ich glaube, das war sogar an ihrem Geburtstag. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und das war dann für sie, glaube ich, klar, dass es, dass es mit Sicherheit Leukämie sein muss. Und dann waren wir im Krankenhaus und da wurde ich halt dann auch direkt mit dem Krankenwagen irgendwie nach Bonn gefahren. Das ging dann ziemlich schnell und es war auch höchste Eisenbahn. Deswegen, weil irgendwie diese, ich kann das noch nicht mal erklären, ne? So wenig weiß ich darüber, aber diese Blutkörperchen schon in so geringer oder so hoher Anzahl.
Auf jeden Fall dramatisch.
Ist nicht
gut. In jeder Ausrichtung, aber es war dramatisch.
Genau, ja, nicht gut auf jeden Fall. Genau, und dann, ich glaube, bis Ende des Jahres war ich im Krankenhaus. Also ein Jahr.
Also ein Jahr im Prinzip.
Ja, genau. Ja, ein Jahr, genau.
Und dann warst du fast 5.
Genau, dann bin ich 5 geworden im Krankenhaus, ja.
Ja. Und wie lange ging das dann? Oder in welchem Alter wurde dann gesagt, Maren, es ist gut, geschafft?
Ja, ich weiß nicht, ob das immer irgendjemand gesagt hat, aber es wurde mal irgendwie gesagt, wenn es irgendwie 10 oder 14 Jahre nicht zurückgekommen ist, dann ist die Chance, dass man einen Rückfall bekommt, so wie wenn jetzt ein anderer Mensch auch an Leukämie erkranken würde.
Also eine Neuerkrankung dann.
Genau, ja. Und das war bei mir dann ja so mit 18, 19 quasi. Aber
dann kann man ja fragen, du erinnerst dich tatsächlich nicht mehr an den Ausbruch und so weiter mit 4 Jahren, ist klar. Aber an die Angst, dass es wieder ausbrechen könnte, die kannst du beschreiben, oder?
Nee, ehrlich gesagt habe ich die Angst, glaube ich, nie gehabt. Also ich habe da jetzt auch gerade noch mal drüber nachgedacht, auch als du mir die Fragen geschickt hast für den Podcast. Ich habe die Angst nie gehabt, dass es zurückkommt, weil ich weiß gar nicht warum, aber ich war, also der Moment, an den ich mich das erste Mal, oder nein, das Alter, an das ich mich als letztes erinnern kann, man kann sich ja nicht mehr an die Zeiten erinnern, wenn man 4 ist oder so, da war ich ja schon gesund. Also meine Erinnerung geht ja so weit zurück bis zu einem Punkt, da war ich ja gesund und alles, was davor ist, das ist ja quasi wie, klar, da kommen unterbewusste Ängste vielleicht her und so, aber
über die wir gerade gesprochen haben?
Genau, ja, aber sowas, aber diese Angst, dass es wiederkommt, also jetzt habe ich vielleicht denselben Respekt davor, dass ich Krebs kriegen könnte, wie jeder andere Mensch den auch hat, weil es ja einfach nur mal so mittlerweile so ist, dass viel mehr Menschen einfach, oder
an Krebs erkranken.
Fast jeder an Krebs erkrankt irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, ich wahrscheinlich sogar eher eine optimistischere Einstellung dazu habe und mir denke, ja, dann kriege ich halt nochmal Krebs. Aber was, also dann geht es halt auch wieder weg. Also das, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe zum Beispiel extrem, also als ich studiert habe, hatte ich so eine Phase, in der mir vieles egal war und ich auch viel feiern gegangen bin und wir haben natürlich auch geraucht und das alles. Und dann ist natürlich Rauchen und alles, ne? Immer so, oh, Krebs und so. Ja, aber dass ich da überhaupt nicht die Angst habe, ne? Irgendwie. Also, das weiß ich nicht, weil ich weiß auch gar nicht, ob mir die Krankheit damals irgendwie als Kind so Angst gemacht hat oder ob sie mich einfach nur wütend gemacht hat, so, weil mich einfach so viele Sachen mir da passiert sind, dass ich Tabletten nehmen musste und dass die mich immer gespritzt haben und dass ich dass mir immer übel war und so, was mich eigentlich eher mehr genervt hat, als dass ich Angst hatte. So. Also das glaube ich eigentlich eher auch, was ich so höre. Ne? Also man auf der Station kannte man mich ganz lange auch irgendwie so, als das Kind das immer geschrien hat, weil ich immer die Lauteste war, aber der Professor der damals irgendwie die Station geleitet hat, der hat auch immer gesagt, du hast nur deswegen überlebt, weil du so laut warst und weil du so unbedingt dich gegen alles wehren wolltest. So, und so bin ich halt einfach.
Und das zeichnet dich ja heute auch noch aus.
Genau, ne? Ja. Und ich glaube, das ist, so war ich vor der Krankheit nicht. Also mein Vater erzählt immer die Geschichte von der kleinen schüchternen Maren, die auf der Rutsche saß und sich nicht getraut hat, runterzurutschen und eine kleine piepsige Stimme hatte. Und ich glaube, es brauchte diese Krankheit, damit das ausbrechen kann, was heute halt das
ja, du bist. Ist,
was mich auch ausmacht irgendwie, genau. Und ja, das hat diese Krankheit, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen hervorgebracht.
Ich habe mich gefragt, also du hast ja gerade erzählt, dass deine Mama hier dieses wie sagt das, Losungsbuch, also es ist ein Buch, in dem täglich Bibelverse stehen, gelesen und Gott legt uns seine Last auf. Aber, wie war der?
Er hilft uns auch.
Aber er hilft uns auch, ja. Genau. Wie gehst du mit Glauben um oder mit Gott um? Wer ist Gott für dich? War das eine Sache, die du auch dir überlegt hast? Oder?
Ja, das Witzige ist irgendwie, du hattest ja auch diese Frage mir geschickt, irgendwie, wann warst du Gott näher oder wann bist du Gott näher? Während der Krankheit oder jetzt? Oder wann bist du ihm nah?
Ja, ich habe das nur geschrieben, also keine Entschuldigung, genau, sondern ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, zumal wir ja da nie drüber geredet haben, ja. Also das muss ich auch Gedanken machen. Mir war das nicht klar, dass die Krankheit für dich im Prinzip ja nicht mehr in deinem Erinnerungsbewusstsein oder Erinnerungsfeld ist. Du sagst, kann ich komplett nachvollziehen, ich erinnere mich an die Zeit, da war ich gesund.
Ja.
Na,
ja,
dann ist die Frage natürlich.
Ja, wobei, also so ganz ist es ja nicht. Ne? Ich erinnere mich nicht an schlechte Sachen, ich erinnere mich an gute Sachen. Ne? Also ich hatte einen Pfleger, den ich toll fand, der immer mit der Gitarre auf meinem Bett saß und mir Lieder gesungen hat, so TV. Ich hatte eine ganz tolle Krankenschwester, an die ich mich heute noch erinnere, Susanne, weil die immer so nett war und immer so schön geschwäbelt hat.
Geschwäbelt?
Ja.
Das ist cool.
Ja.
Die können auch gut sein.
Ja. Die war mega, die war richtig cool. Siehste. Professor kann ich mich noch gut erinnern, der damals von mich immer MM genannt hat. So. Oder immer gesagt hat, ich wäre so laut auch. So, also ich kann mich an viele schöne Sachen erinnern, muss ich ehrlich sagen. Auch daran, wie ich zum Beispiel, es gab mal irgendwie einen Tag, da durfte ich raus und am Rhein spazieren. Da war ich mit meiner Mama draußen am Rhein spazieren und wir hatten irgendwie gerade einen neuen Mantel für mich, Wintermantel für mich gekauft, weil das war Ausverkauf. Und es muss ein furchtbar heißer Tag gewesen sein. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich mit einem Wintermantel und so einem Muff so meine Hände, mit meiner Mama am Rhein spazieren gegangen bin.
Und alle anderen im Minirock und im Trägerlosen.
Total.
T-Shirt.
Das weiß ich zum Beispiel noch.
Trägerlos, ärmellos.
Ärmellos, ja, genau. Also ich erinnere viele schöne Sachen irgendwie. Also ich habe ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen in der Zeit. Ne? Also meine Mama war immer da, meine Oma war immer da. Ich habe viele Geschenke bekommen. Dann die Zeit, in der man dann irgendwie gesund wurde, dann kommt halt hier dieser Verein, der einem Wünsche erfüllt und dann darf man sich was wünschen. Und dann,
was hast du dir gewünscht?
Ich wollte unbedingt gern zu Kinderquatsch mit Michael.
Michael Schanze?
Genau.
Ach,
ja,
da warst du auch?
Da wollte ich hin, ja, und ich war auch da, aber ich war halt als Ehrengast da, weil mir ging es zu der Zeit halt damals noch nicht so gut und ich hatte auch oft diese Übelkeit immer noch. Und ich weiß noch, wir mussten auch während der Sendung oder vorher, musste meine Mama auch mal mit mir rausgehen und ich durfte Cola trinken, das fand ich toll. Ich weiß nicht mehr, dass mir übel war, ich weiß nur, es war total cool, ich durfte
massig Cola
trinken. Mega, das war richtig cool. Und ich durfte mir danach ganz viele Sachen aussuchen und der hat mich extra auch angesprochen und begrüßt. So,
Michael Schanze.
Ja, das fand ich ganz toll, das weiß ich auch heute noch.
Wie alt warst du da?
Ja, 5 oder 6 muss das gewesen sein. Das war, da ist meine Mama mit mir extra dann in Heidepark gefahren und wir haben so einen eigenen Ausflug so zusammen gemacht und das war toll halt irgendwie. Also das sind einfach schöne Sachen, an die ich mich erinnere. Ne? Also
von daher ist die Frage, wann warst du Gott näher seinerzeit oder jetzt im Prinzip? Schwer zu beantworten.
Ja, das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich finde es insgesamt schwer zu beantworten.
Ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, in welchem Alter du an Leukämie erkrankt hast.
Ja, ganz, ganz früh. Ne? Hm. Ich weiß auch gar nicht, also meine Eltern, die sind ja immer schon so gewesen, die haben uns ja immer ganz natürlich auch in ihren Glauben mit reingenommen, schon seit Kindes an. So. Deswegen weiß ich auch nicht, ich müsste mal meine Mama fragen, ob ich ihr früher gesagt habe, ich habe sie einmal gefragt, glaube ich, ob ich dann bei Gott bin, wenn ich tot bin. Das war im Krankenhaus. Mhm. Weil ich glaube, ich hatte eine Phase, in der es mir so schlecht ging, dass mir das egal war und dass ich auch gerne hätte sterben wollen vielleicht. und da habe ich dann gefragt, ob ich dann bei Gott bin und ob sie dann traurig ist, irgendwie, wenn ich dann nicht mehr da bin. Deswegen, das ist eine ganz komische Frage, weil Gott für mich... immer schon da war. So, ich habe noch nie angezweifelt, dass es Gott gibt, noch nie. Ich hatte wohl meine Phasen, in denen ich irgendwie weniger damit zu tun hatte und habe sie immer noch.
Dass es Gott nicht gibt. Also für dich ist klar, Gott gibt.
Ja, das habe ich noch nie angezweifelt.
Angezweifelt habe ich das.
Nie. Sorry. Never. Also das war für mich immer schon klar. Ich hatte aber auch nie diesen Moment, in dem ich dann gesagt habe, oh, jetzt habe ich verstanden, wer Gott ist. Sondern für mich war, ich bin ja damit aufgewachsen. Meine Eltern sind sehr, sehr... sehr, sehr authentisch mit dem Thema und sehr große Vorbilder für mich auch und auch reden auch ganz natürlich mit Gott und integrieren ihn in den Alltag, sodass es für mich nie Zweifel daran gab. Deswegen ist es für mich immer sehr schwer zu sagen, wie nah bist du Gott, weil er ist ja immer da. Also für mich ist nicht so, dass ich diesen Moment hatte in meinem Leben, in dem ich gesagt habe,
jetzt
habe ich mich entschieden. Ich habe das während meiner Jugendzeit, in der wir hier auf die Lifeline-Gottesdienste gerade angefangen haben und es oft diese Aufrufe gab, bin ich immer nach vorne gegangen. Jedes Mal, weil ich immer das Gefühl, es muss, das war für mich komisch, ne? Weil ich alle anderen hatten immer so das Gefühl und diese Erkenntnis, dass sie irgendwie... angesprochen sind. Und ich dachte mir immer, ich habe das immer falsch gedeutet. Ne? Also ich verstehe heute erst, dass ich immer schon eine Beziehung hatte, dass ich nach diesem Emotionalen gesucht habe.
Ja.
Nach diesem, boah, das ist auf einmal... So, und dann bin ich immer nach vorne gegangen.
Du warst da.
ja, immer. So, das war immer. Ja, und irgendwann hat uns mal jemand hinterfragt und mich gefragt, warum machst du das eigentlich jedes Mal? Wenn du dich einmal entschieden hast, musst du doch nicht nochmal. So, und da ist mir erst bewusst geworden, dass es für mich einfach eine andere Beziehung ist, die einfach immer da ist. Und so ist es auch heute. Also ich habe es noch nie angezweifelt. Ich habe natürlich meine Phasen, in der wir irgendwie ich Gott näher bin, weil ich mich auch mehr mit ihm beschäftige und mit ihm rede und in den Alltag integriere. Ich versuche das immer auf meine Art und Weise so. Ich habe eine E-Mail-Adresse, wo ich dann quasi Gott Briefe schreiben kann, weil das halt mehr so mein Weg ist.
Du schreibst also Gott eine E-Mail?
Genau, ja.
Ach, so witzig.
Ja, und ich hab halt diese E-Mail-Adresse eingerichtet, zu der ich auch das Passwort mir extra nicht gemerkt habe. Das weiß ich auch mittlerweile nicht mehr, weil das für mich auch nicht wichtig ist. Also ich möchte das auch nicht nachlesen. Das ist für mich einfach so...
eine Momentaufnahme, wo du das aufschreibst und...
Ja. Genau.
Abgibst,
ja, und das kann das ich dann in der Idee. Bahn machen oder wo auch immer. So. Ja, genau.
Das ist eine coole Idee.
Ja, das ist halt meine Art und Weise, wie ich halt kommuniziere.
Ja, auch das kommt
ne?
sehr an. Ne?
Ja,
das ist ja,
genau.
Wir reden ja nicht über die große Masse, sondern über was macht der Einzelne.
Ja, ja, genau. Ach,
das ist echt eine coole Idee.
Ja, so.
Und da sitzt du dann dran und ja, ungefiltert.
Genau, wenn halt irgendwie, manchmal ist es dann irgendwie, also so Momentaufnahmen aus dem Alltag irgendwie, wenn es jemandem schlecht geht. Ich weiß, dass ich während der Zeit mit Oma irgendwie öfter mal geschrieben habe, dass ich halt nicht verstehe, warum es irgendwie, nee, nicht Oma, mein Opa, als mein Opa damals gestorben ist, war das so, dass ich irgendwie nicht verstehe, warum ich das so fertig macht und dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, dass jemand stirbt, so. Da habe ich dann relativ häufig sowas geschrieben, also ein bisschen, ja, philosophischere E-Mails, weil ich das einfach loswerden musste. Und witzigerweise enden die meistens auch mit E-Mails auch fast immer oder fangen immer an mit dem, du weißt es doch eh schon, aber ich muss es mal kurz raus loswerden. Und manchmal ist es auch einfach nur ein Satz irgendwie so, wenn ich einen neuen Job anfange zum Beispiel und dann so, hilf mir, oder vor einem Workshop, wo ich dann, ich bin ja auch immer ein Mensch, der super aufgeregt ist von sowas, und dann schenkt mir Ruhe oder sowas, einfach nur so.
Also du integrierst quasi dein Glauben schon in den Alltag rein?
In meinen Alltag.
In deinen Alltag, ja. Und zwar so, wie, also du praktizierst das, das finde ich echt, das ist eine gute Idee. Vor allem das unbekannte Passwort.
Ja.
Du kannst ja nicht mehr nachlesen.
Ja,
ne?
Genau. Will ich auch gar nicht. Ja, ja. Das muss ja auch nicht sein. So, also ich möchte das ja auch nicht. Am Anfang habe ich das gemacht, habe ich das eingerichtet, weil mit dem Hintergedanken, dass ich gerne gucken wollte, hatte ich so eine Prüfungsphase, also eine, für mich selber Prüfphase, weil ich gucken wollte, wie viel von dem ist eigentlich in einem Jahr erhört worden. So. Mhm. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das für mich eigentlich gar nicht darauf ankommt, was von dem, was ich erbitte, wird eigentlich erhört. So, darauf kommt es mir gar nicht an, sondern eigentlich vielmehr, dass sich vieles dadurch einfach schon auflöst, dass man das einfach losgeworden ist. Mhm. Und ja, seitdem ist das für mich eigentlich eher so ein Kanal, ne, wo ich dann...
Und da Gott ja sowieso alles weiß, kennt er auch dein Passwort.
Genau, richtig, ja. Genau. Ja.
Sagen wir es mal jetzt ganz profan. Und er greift dann auf deine E-Mails zu.
Genau, ja, genau, und liest sie. Ja, richtig.
Das ist echt eine coole Idee. Ne? Also, und dann, wer ist dann Gott für dich? Einer, der mit dir durch den Alltag geht? Oder wie würdest du ihn beschreiben? Sprichst du häufig über deinen Glauben oder gehört er für dich, zum, wie du gerade sagtest, zum Alltag, aber er betrifft Marin Kaspers?
Ja, also ganz lange, also ich bin jemand von den Leuten gewesen, die immer ganz, also ganz lange darüber Angst hatten, darüber zu sprechen. Weil,
über den Glauben?
Über den Glauben, ja, weil ich immer auch, also ich wollte immer gerne eine Freundin Cool Kids sein, so, und es waren ganz lange nicht die halt auch irgendwie über Jesus sprechen.
Ach, die Cool Kids sprechen nicht über Jesus.
Ja, okay. Ist halt in der Schule halt natürlich auch oft so, ne, und in der Uni war das halt auch immer so schwierig. In der Uni war das zum Beispiel sehr schizophren für mich. Ne? Ich habe auf der einen Seite habe ich mir eine Gemeinde gesucht und da habe ich auch irgendwie einen Freundeskreis aufgebaut. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch einen großen Freundeskreis außerhalb der Uni. Ich war schon immer so, dass ich immer sehr, also in beiden Welten sehr stark und gerne unterwegs war. Und das aber auch immer voneinander getrennt habe, weil ich nicht wollte, dass sich das vermischt. Weil ich da immer Angst vor hatte, wie kann ich das verargumentieren? Und ich hatte auch immer Angst vor der Frage, boah, voll den, bist du in einer Sekte und so, weil ich nie wusste, wie ich das beantworten soll. Mhm. Ich bin auch da ganz lange nicht so gewesen, dass ich, also ich bin auch erst in den letzten 4-5 Jahren selbstbewusster geworden, sodass dass ich da quasi drüber sprechen kann. Das hat bei mir aber auch ein bisschen gebraucht. Und deswegen war das ganz lange einfach nur für mich tatsächlich. Und mittlerweile, dadurch, dass es zum Beispiel, also dass wir, dass der Alltag so voll ist, habe ich zum Beispiel auch keine feste Gemeinde, in die ich gehe. Was mir immer schon wichtig war, das habe ich auch früher immer schon gesagt, sind halt Menschen. So. Und ich erlebe das zum Beispiel in meinem Freundeskreis so. Ich habe ganz viele Freunde, mit denen ich dann ganz plötzlich solche Gespräche führe. Mhm. Über Gemeinden. Ich erinnere, dass ich eine ganz tolle Freundin gefunden habe auf der Arbeit, auf einer früheren Arbeitsstelle. Und mit der habe ich mich angefreundet. Und wir hatten aber, also ich bin nicht so, dass ich dann direkt... Also, dass ich über sowas von mir aus rede. Mhm. Wir hatten dann aber einen Abend, wir waren zusammen in Barcelona, also beruflich, und dann haben wir uns dann noch einen Tag Urlaub da zusammen gemacht.
Gegönnt
und haben dann abends zusammen Wein getrunken. Und bei diesem Weintrinken kam dann das Gespräch auf Hillsong. Und Sie, jemand, der eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, Gemeinde und Glauben, also bis dato hatten wir da nie drüber geredet. Und dann kam das Gespräch auf Hillsong, weil Sie mit einem auf die Schule gegangen ist, der dann nach Australien gegangen ist, auf das Hillsong College. Und sie war auf seiner Hochzeit und ist dadurch dann halt quasi mit dieser Hillsong-Szene in Verbindung gekommen. Und ich war ja in Düsseldorf auch mal in der Hillsong Church und daher kenne ich seinen Namen. Und so sind wir dann irgendwie darauf gekommen und haben dann angefangen, darüber zu reden. Und dann entwickelte sich das Gespräch auch in, dass ich mal in der Gemeinde gewesen bin und was ich dort für Erfahrungen gemacht habe und was eigentlich aber Glaube für mich bedeutet und wie ich das mit Gesellschaft in Verbindung bringe. Und sowas ist, also das passiert mir halt häufiger und das ist halt auch für mich die Art und Weise, wie ich das leben kann. Ich kann das sehr gut in Beziehungen, ich bin ein sehr beziehungsorientierter Mensch und ich kann das sehr gut in solchen Gesprächen unterbringen und ich merke auch oft, dass Menschen meinen Weg kreuzen, bei denen das irgendwie Thema ist. So, und
du bist beziehungsorientiert, passt das denn zum Big Social Media Experten? Oder?
Eigentlich schon, ja. Weil
ja, Social Media, das will ich auch hören.
Social Media ist ja, wie ich schon sagte, ein Netzwerk-Thema und ja, ich bin halt einfach ein Netzwerkmensch. So. Also ich liebe das, Menschen kennenzulernen, mich mit Menschen zu unterhalten. Deswegen finde ich das auch toll, was du machst. Ich finde auch die Geschichten von Menschen toll. Und ja, das passt, finde ich gut, weil Social Media ist ja dafür da, um Geschichten zu erzählen. So. Und das finde ich ja so genial daran. Wie viele Menschen habe ich schon über Instagram kennengelernt, die hätte ich im echten Leben niemals getroffen. Und genau, deswegen finde ich, passt schon sozusagen.
Finde ich auch, absolut. Maren, das ist ein cooles Gespräch, wir können immer weiterreden. Wir sind schon bei 1:10.
Man kann ja ein bisschen was rausschneiden.
Nee. Das Schöne ist ja, wenn es jemand angucken will, soll das angucken, wenn es ihm zu langweilig wird, dann kann er abschalten. Ja. Passt. Und dass es auch nicht heißt, nach 40 Minuten müsst ihr hier, oder nach 20 Minuten. Und trotzdem, kommen wir zu den letzten drei Fragen, weil die Speicherkarten haben nur 64 Gigabyte.
Wow, sehr gut.
Okay. Ja. Und die drei Fragen, die habe ich dir geschickt auch. Mhm. Und zwar, weil ich gemerkt habe, es überfordert. Mich würde es auch überfordern,
wenn
ich es
mal höre.
Ja. Das ist eine Frage ist das Buch, die Buchfrage. Und zwar auch aus dem Hintergrund, weil ich selbst als bibliophiler Mensch, als Freund der Bücher, gern einfach höre, was wird gelesen. Und ich hoffe auch, dass der ein oder andere einen Tipp aufgreift und sich das Buch bestellt. Mhm. Also, gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast? Und wenn ja, warum?
Mhm. Ja, darf ich kurz aufstehen?
Ja, natürlich. du hast sogar dabei?
Ja, und zwar, also ich habe ja dieses Ding, ich lese tatsächlich 52 Bücher pro Jahr, das ist mein...
Pro Woche eins, also?
Pro Woche eins. Mindestens.
Wie viele liegen denn auf dem Nachttisch?
Also auf meinem Nachttisch liegen immer mindestens 5 oder 6 Bücher, die ich gerade entweder parallel lese oder die noch gelesen werden müssen, weil ich kaufe immer und lege sie auf den Stapel.
Genau. Auch Dauerkundin bei Amazon?
Ja, wobei eigentlich mittlerweile nicht mehr so stark Amazon, weil ich der Überzeugung bin, ich liebe den Buchhandel. Ja. Und ich habe halt den Vorteil, ich fahre ja mit der Bahn zur Arbeit und fahre immer über den Hauptbahnhof Köln und Düsseldorf. Und da kaufe ich immer. Also jede Woche komme ich mit einem neuen Buch. So. Deswegen fällt mir das sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Und ich stand heute Morgen vor dem Bücherschrank und habe mich gefragt, boah, welches Buch ist es wohl? Und es gibt, also ich glaube, es gibt 3 und...
jetzt bin ich gespannt.
Ja, 3, die ich tatsächlich definitiv mehrfach gelesen habe. Und zwar Den Drachenläufer von Khaled Hosseini ist ein Megabuch. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Nein.
Mhm, also kann ich dir zu 100% also sofort empfehlen. Spielt in Afghanistan, erzählt die Geschichte von 2 Jungs, die früher befreundet waren und dann durch diese religiösen Schwierigkeiten auseinanderkommen.
Inhalt kenne ich.
Wahnsinn, ganz, ganz toll. Mhm. Und dieses Buch habe ich deswegen so oft gelesen, weil das erste Buch war, was mir gezeigt hat, dass mein Horizont klein ist. Und das ist der Grund, warum ich so viele Bücher lese, weil ich beschäftige mich unglaublich viel mit Social Media und Personalmarketing und diese ganzen Sachen und bin in dieser Blase und das das finde ich nicht gut, weil ich möchte nicht in dieser Blase sein und so Nischenidiot sein. Ich möchte, diese Bücher bringen Horizont in mein Leben. So. Und deswegen lese ich so viel. Und das ist das erste Buch, wo ich gemerkt habe, das habe ich vor vielen Jahren das erste Mal gelesen, wo ich gemerkt habe, das bringt enorm Horizont in mein Leben. Und dann das zweite Buch, was ich auch ganz oft schon gelesen habe, ist dieses, Wunder. Wunder erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der ein bisschen anders ist als alle anderen Kinder, weil er ein bisschen eine körperliche Behinderung hat, und erzählt sehr liebevoll, wie er durch den Alltag geht. Und dieses Buch hat mich von Anfang an wahnsinnig berührt, weil dieser kleine Junge so liebevoll erzogen wird und deswegen von sich selber gar nicht wahrnimmt, dass er anders ist.
Wurde das jetzt nicht kürzlich verfilmt?
Genau, mit Julia Roberts, mit dem Astronautenhelm.
Ja, genau.
Und bevor der Film kam, irgendwann habe ich das Buch geschenkt bekommen und dann habe ich es zufällig gelesen und dann mehrfach gelesen, weil ich diese Nachricht da drin einfach so toll finde und weil ich finde, dass man daraus so viel lernen kann, ne? Also aus diesem, jeder Mensch ist ein Mensch irgendwie, ne? Egal, ob er einen Astronautenhelm trägt oder was auch immer mit ihm ist. Und das ist einfach, ist für mich einfach auch, ein kleiner Junge hat eine Krankheit und ich weiß nicht, ob das eine Parallele ist, aber mich berühren, ich lese auch wahnsinnig viele Krebsbücher, ne? Und Bücher von Kindern mit Krankheiten. Vielleicht ist das meine Art und Weise, das zu verarbeiten.
Ja, wenn es das ist.
Ja, also. Und mein drittes Buch, was ich dabei habe, ist, ich vermeide eigentlich den Kindle. Ich lese wenig am Kindle, weil ich brauche Bücher haptisch. Ich wandere ja sehr gerne, auch mit Rucksack. Und da braucht man ja wenig Gewicht und deswegen gibt es den Kindle, damit man auf der Berghütte auch was lesen kann. Und da gibt es ein Buch, das ich dieses Jahr sogar mehrfach gelesen habe, weil es einfach Wahnsinn ist, weil es mich dazu geführt hat, noch viele andere Bücher zu diesem Thema zu lesen.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich zur Titelseite gehen kann. Berg der Legenden von Jeffrey Archer.
Sagt mir jetzt nichts.
Ja.
Ich lese ganz andere.
Jeffrey Archer ist ein genialer Autor. Ich finde den mega. Er ist in den letzten Jahren richtig bekannt geworden mit ganz, ganz tollen Büchern, die sehr viel Geschichte erzählen. Also der beschäftigt sich, der schreibt nicht nur tolle Geschichten.
Oder Geschichten?
Historie. Also er erzählt Geschichten, aber er orientiert sich sehr stark an der Historie. Das ist Wahnsinn, finde ich genial. Und er erzählt hier die Geschichte von davon, wie die erste Besteigung des Himalaya stattgefunden haben könnte. Und zwar nicht die offizielle, sondern die davor stattgefunden hat, bei der man sich nicht sicher ist, ob sie auf dem Gipfel waren und man am Ende nur die Leiche gefunden hat. Und er erzählt es, wie es halt stattgefunden haben könnte. Und dieses Buch beeindruckt mich wahnsinnig und mich beeindrucken Berge wahnsinnig, weil hier einfach deutlich wird, was Menschen erreichen können,
wenn sie wollen.
Wenn sie wollen. Und das ist, also deswegen habe ich dieses Buch auch mehrfach gelesen, auch weil ich selber sehr viel Respekt vor Bergen habe. Genau, das sind also so drei Bücher, die ich in den letzten Jahren mehrfach gelesen habe.
Es gibt 15 von 15 Punkten, die Anbeantwortung dieser Frage. Und das bringt für uns zur Vorlesung.
Ich habe ja übrigens auch einen Instagram-Account für meine Bücher. Ne? Also ich habe ja zwei Instagram-Accounts und einen, auf dem veröffentliche ich immer, wenn ich ein Buch gelesen habe. Das ist für mich als Erinnerung, damit, wenn mich jemand nach einem Buchtipp fragt, dann kann ich auf meine Buchmaus-Seite gehen und dann kann ich da quasi die Bücher nachgucken, die ich gut fand. Und
also du firmierst unter Buchmaus.
Genau.
Okay.
Genau.
Cool. Ja. Sehr gut. Vor allem, wie gesagt, du sprichst mir aus dem Herzen. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, vorletzte Frage, oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert?
Ja, das ist, finde ich, eine super schwere Frage. Ich war heute Morgen auch, also als ich laufen war kurz, habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass ich gar nicht weiß, was ich darauf sagen soll. Ich glaube, die Antwort, die ich spontan im Kopf habe, ist wahrscheinlich die beste. Meine Oma hat mir immer erzählt oder erzählt es auch immer noch, dass die Zeit ab ihrem 30. Geburtstag, also ab den 30ern, für sie immer die beste Zeit in ihrem Leben war, weil sie sagt immer, ab 30 war sie so selbstsicher wie noch nie und sie konnte das Leben so genießen, weil sie mit sich selbst im Reinen war. Und das habe ich nie so richtig verstanden, was sie damit meint. Jetzt bin ich auch selbst 30 geworden und ich merke, und ich glaube, das ist eine Sache, die kam nicht über Nacht, sondern auch über die letzten Jahre, aber ich merke, dass ich mir tatsächlich eine Eigenschaft angeeignet habe, die mir hilft zu akzeptieren, was meine Meinung ist, meine Meinung auch zu sagen. Und das hat tatsächlich mein Leben stark verändert, weil ich keine Angst mehr habe. Also klar habe ich noch Angst, aber ich habe keine Angst mehr davor, irgendwo hinzugehen, jemandem zu sagen, was ich denke, mich neuen Herausforderungen zu stellen, weil ich weiß, was ich kann, wer ich bin. Und
also keine Minderwertigkeitskomplexe.
Genau, ja.
Das ist ja positiv.
Genau, richtig. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe und die das tatsächlich für mich mein Leben auch sehr stark verbessert hat. Und das Laufen ist eine Gewohnheit.
Das machen wir jetzt gleich.
Die in den,
das wird
den,
ganz schön nachtragen.
Ja, ja, ja.
Ich habe meine Batterie aufgeladen.
Ich habe auch eine Lampe dabei. Ja,
braucht man. Ne?
Ja.
Letzte Frage. Wenn du an einem beliebigen Ort ein Plakat aufstellen dürftest, könntest. Stell dir vor, irgendwo in Düsseldorf oder in Köln fahren zig 10.000 Autos vorbei.
Berlin-Alexanderplatz.
Genau, Berlin-Alexanderplatz oder wo auch immer. Was würdest du auf das Plakat schreiben?
Ja, das weiß ich tatsächlich. Es gibt ein Tattoo, das ich mir gerne noch machen möchte im nächsten Jahr. Das habe ich selber gezeichnet. Und das würde auch genauso, Stand jetzt, auf diese Plakatwand kommen. Eine gezeichnete Bergkulisse, also einfach nur angedeutet, ein paar Gipfel. Und darunter der Satz per astera ad astra ist auf Deutsch quasi über das Raue zu den Sternen. Und das ist so ein bisschen, also das ist etwas, was mich motiviert, weil das Leben ist nicht einfach, aber alles, was irgendwie schwierig ist, bringt einen am Ende irgendwo hin. Und das ist irgendwas, was mich immer wieder beruhigt und auch voranbringt. So. Und deswegen ist das etwas, was ich gerne Menschen mehr mitgeben möchte, dass man auch bei Schwierigkeiten nicht aufhören muss, sondern dass meistens, wenn die Schwierigkeiten beim Erreichen von etwas da sind, ist man schon fast da. Und finde ich, muss die Gesellschaft irgendwie ein bisschen mehr verinnerlichen. Ja.
Cool. Echt?
Genau.
Wir werden also auf das Plakat, das kommt ja dann auf die Homepage, ist dann eine Woche auf der Homepage. Wenn unser Gespräch dann veröffentlicht wird. Und ich würde gerne Hashtag die Übersetzung drunter schreiben,
ja,
ne?
Ja.
Weil ich habe auch nie Latein
ich auch nicht,
gelernt übrigens. In der Schule.
Ich auch nicht übrigens, okay. Aber ich kenne diesen Spruch und habe ihn irgendwann gelesen und ich bin so super sprachaffin. Ich bin einfach, ich finde, das klingt allein schon so majestätisch. Es ist für mich einfach, es klingt für mich schon ermutigend so.
Maren, das war ein super Gespräch und ich bin total happy und dir dankbar, dass du da bist und da warst. Und jetzt kommt das
Traube.
Jetzt
kommt das eigentlich Schlimme.
Jetzt kommt es von mir, nein, von mich. Für mich kommt es jetzt.
Für mich auch. Ich war ja gerade noch krank erst. Ne? Also ich huste ja immer auch ein bisschen, deswegen. Ich bin nicht schnell heute.
Ich auch nicht. Wir lassen es auslaufen. Wir machen, wie die Fußballer nach ihrem... Wir haben jetzt fast 90 Minuten.
Ja,
echt?
Ja, crazy.
Und die Kicker, die müssen dann auch noch ein bisschen auslaufen und das machen wir jetzt auch.
Jetzt ist ja jetzt auch gerade Anpfiff bei der Fortuna gewesen. Ja.
Und wenn du bist Fortuna-Fan?
Ja.
Blöde Frage. Du bist Fortuna-Leidende, oder? Wobei mein Verein noch schlechter ist in der Bundesliga.
Ja, der FC, oder?
Der VfB. Stuttgart.
Hätte ich auch, also war ja klar. Ja,
FC ist ja eine andere Liga.
Doofe Frage von mir. Ja.
Nach anderthalb Stunden Dimmerbeleuchtung.
Ja.
Kann man nicht anders. Alles klar, das war's. Cool.
Cool. Ja, ja,
also.
Danke.
Die Abmoderation muss natürlich auch im Lauf passieren, logisch. Von daher, ich wünsche euch eine gute Woche bis zum nächsten Montag und geht super fromm.